Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich noch ein bisschen erkältet bin. Das kratzt immer mal, aber das hoffe ich mal, dass ihr das verkraftet. Ich möchte gerne zu Beginn beten. Du großer Gott, ich möchte dir jetzt auch danken für diesen Gottesdienst hier. Ich bitte dich für mich, um Gnade zu reden, das zu sagen, was in deinem Herzen ist, und für uns alle, dass wir hören können auf das, was du uns sagen willst. Danke, dass du, großer Gott, nicht zu groß bist, um nicht genau unter uns jetzt zu sein. Und wir wollen mit dir im Glauben jetzt rechnen. Segne dein Wort. Amen. Heute ist Trinitatis und ich habe erst überlegt, ob ich darüber sprechen sollte. Ich habe es nicht getan. Mir geht es so, dass dieser Gedanke, wer ist Gott, eine Dreieinigkeit, wie soll man sich das vorstellen? Na, wir Menschen kommen da, glaube ich, sehr schnell an unsere Grenzen. Wir singen von seiner Heiligkeit, haben wir jetzt auch getan. Aber Gott hat sich uns offenbart, uns Menschen, indem er Mensch geworden ist in Jesus, haben wir in Jesus jetzt ja doch ein Bild, mit dem wir eher umgehen können, dass wir verstehen können. Und ich möchte deshalb heute über Jesus von Nazareth sprechen, über seine Art und Weise, wie er gelebt hat, darüber nachdenken. Und ich möchte es nennen, Lebensstil der Gnade. Lebensstil der Gnade. Es war eine ganz bestimmte Art und Weise, wie Jesus gelebt hat. Dabei geht es nicht um Äußerlichkeiten. Ja, ich weiß noch, als ich Teenager war, da war es gerade Mode, gegen die Konventionen zu rebellieren als Junge und man hat sich lange Haare wachsen lassen. Das ist nur schon alles eine ganze Weile her. Und wenn dann die Eltern was dagegen gesagt haben, dann hieß es eben auch schon mal, Jesus hat auch lange Haare gehabt. Ne? Denn in den Bildern, die Eltern da im Schlafzimmer oder wo hängen hatten, da war Jesus immer mit langen Haaren abgebildet. Und naja, aber das sind Äußerlichkeiten, ne? Oder weiß ich was. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Art und Weise, wie er in dieser Welt mit den Menschen umgegangen ist, zum Beispiel. Und ich lese uns jetzt erst einmal einen Text aus der Apostelgeschichte 10. Da erzählt Petrus, er ist ja im Haus eines Ausländers das erste Mal in seinem Leben zu Gast, durch Gott hat das eingefädelt und er fängt an, von Jesus zu reden und während er redet, werden die schon mit dem Heiligen Geist erfüllt und er ist also völlig außer sich. Und er sagt dann wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, dass Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde vom Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher. Tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Simon hat also das erste Mal vor Nichtjuden gepredigt und ist überwältigt davon, dass sie das Evangelium verstehen und annehmen, dass Gott sich zu ihnen stellt. Und die Botschaft, die er dann den Leuten sagt, ist, das müsst ihr wissen, Jesus ist der Richter. Es gibt ein Gericht. Und Jesus vergibt alle Schuld. Jesus ist der Richter und Jesus ist aber auch der Retter. Wer zu ihm kommt, wird gerettet. Das ist, denke ich, in aller Kürze, was die Menschen wissen müssen. Dass es einmal ein Gericht gibt für jeden Menschen. Niemand kann sich aus dem Staube machen, sondern es wird ein Gericht geben. Und der Richter ist der mit den durchbohrten Händen, Jesus. Er ist aber auch bis heute der, der rettet. Deshalb ist er gekommen. Deshalb war er auf der Erde damals, um Menschen zu rufen, um Menschen Gutes zu tun, um Menschen zu retten. Aber mein Thema ist jetzt nicht, was muss ich wissen, um in den Himmel zu kommen, sondern mein Thema, ich habe es ja schon gesagt, ist, wie hat Jesus eigentlich auf dieser Erde gelebt? Und welchen Lebensstil, welche Art und Weise, in welcher Art und Weise hat er gelebt? Ich glaube, wenn wir die Evangelien lesen, sollten wir das immer auch mit diesen Augen tun, zu sagen, wie hat er eigentlich auf dieser Erde gelebt? Und was bedeutet das für uns? Es gibt ja im Philipper 2 diesen Hymnus, der damit beginnt, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann wird erzählt, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde, schreibt Paulus? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht euch ihm unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Offenbar hat schon die erste Gemeinde nicht nur Jesus dafür gedankt, dass er am Kreuz gestorben ist. Denn das ist ja das Erste, was wir sagen. Er hat unsere Schuld getragen. Durch ihn, durch dieses Opfer werden wir gerettet. Sondern sein Erdenleben war auch ein Vorbild für die erste Gemeinde. Das heißt, wie er gelebt hat, in dem Geist, in der Gesinnung, in der er unterwegs war, das ist eine Blaupause, würden wir vielleicht sagen. Es ist ein Vorbild für uns. Jesus nachfolgen heißt ja gerade von ihm lernen. In dem Heilandsruf sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Lernet von mir. Und lernen von mir heißt zu lernen, wie er gelebt hat. Also dieser Lebensstil der Gnade. Und ich würde gerne mal bitten, die Folie einzublenden. Das ist ein Bild, wo 5 Dinge genannt sind, über die ich kurz mit uns sprechen möchte. Sie sind jetzt hier als Worte sozusagen an uns Menschen gerichtet. Vergib stets vorbehaltlos. Hilf den Leidenden. Sei geduldig mit den Schwierigen. Sei freundlich gegenüber den Gegnern. Kümmere dich um die Verlorenen. Es sind 5 Dinge, die wir an Jesus sehen, der vorbehaltlos vergeben hat, der Leidenden geholfen hat, der mit Schwierigen geduldig umgegangen ist, der gegenüber Gegnern freundlich war und sich um die Verlorenen gekümmert hat. Und ich möchte kurz über diese 5 Punkte ein wenig sprechen. Von Jesus wissen wir, dass er am Kreuz, eigentlich in der schwärzesten Stunde seines Erdenlebens, gebetet hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat vorbehaltlos vergeben. Vergeben ist ein großes Thema für, auch in der christlichen Predigt, in der christlichen Verkündigung. Zu Recht. Vergebung ist nichts für Feiglinge, hat einmal jemand gesagt. Aber Vergebung ist der Schlüssel zur Freiheit, ist der Schlüssel, dass auch Gott uns vergibt. Vergib uns, wie wir vergeben. Ne? So beten wir im Vater Unser. Vergeben heißt nicht Schwamm drüber. Vergeben heißt, ich lasse etwas los. Etwas, wo mir Unrecht geschehen ist. Ich halte es nicht fest und sage, das muss wieder gut gemacht werden. Ich lasse es los. Nicht um Ungerechtigkeit zuzulassen, sondern um zu sagen, Gott wird richten. Denn am Ende aller Tage wird Gott über unser Leben richten. Auch über alle Ungerechtigkeit, die uns widerfahren ist, wird Gott einmal richten. Jetzt sind wir die, die loslassen sollen. Und ich glaube, der erste Grund, warum Vergebung so wichtig ist, damit wir wieder leben können. Denn wir wissen alle, wenn uns Unrecht geschieht, dann können wir nicht mehr schlafen, dann diskutieren wir in Gedanken rum, dann passieren viele Dinge und wir merken, wir sind Gefangene, wir sind nicht mehr frei. Es kann so schlimm werden, dass ich verbittere, dass ich nicht mehr leben kann. Für mich ist das Zeugnis von Corrie ten Boom eigentlich das deutlichste oder das stärkste, die ja mal bezeugt hat, dass sie nach dem Krieg, sie hat ja das KZ überlebt, hat viel Unrecht erlebt. Sie war eine gläubige Frau und hat auch von Vergebung gesprochen. Und er wusste auch, wenn ich das nicht tue, dann werde ich selber eine Gefangene sein. Und hat auch erlebt, dass Menschen, die so verbittert waren nach dem Krieg, die dann nicht mehr rauskamen. Und das ist eine Katastrophe für den, der nicht zu dieser Vergebung imstande ist oder nicht dazu bereit ist. Und dann gibt es einmal, wie sie berichtet, eine Veranstaltung, wo sie zum Evangelium einlädt in Deutschland. Sie sagt, in Deutschland ging es damals immer noch, es war noch eine bedrückende Stimmung. Man kam still und man ging still. Die ganze Erinnerung an die furchtbaren Jahre lag offenbar noch auf den Menschen. Und sie sprach über das Erlösungswerk und über Vergebung und all diese Dinge. Und nach der Veranstaltung kommt ein Mann nach vorne. Und sie sagt, als er kam, habe ich ihn erkannt. Das war ein Wärter aus dem KZ. Und er kommt und sagte, sie haben von Vergebung geredet. Sie haben gesagt, dass sie dort und dort waren. Ich bin dort Wärter gewesen. Ich habe furchtbare Dinge getan. Ich bin inzwischen Christ. Ich bin Gott begegnet. Er hat mir alle Schuld vergeben. Können Sie mir auch vergeben? Und sie sagt da, mit einem Mal war alles wieder da. So einfach. Und in ihr war, ich kann das nicht. Und dann hat sie gebetet, so sagt sie es jedenfalls, Herr, ich weiß, dass es richtig ist, hilf mir. Und er hatte ihr die Hand hingestreckt und dann hat sie in die Hand eingeschlagen. Und sie schreibt, dann lagen sich 2 Menschen in den Armen, die geheult haben, alle beide. Vergib stets vorbehaltlos. Menschlich gesehen werden wir immer schnell sagen, das geht nicht. So weit kommt es noch. Nein, es ist der Weg in die Freiheit. Wir verzichten auf unser Recht, aber wir überlassen es Gott. Und wir können zunächst wieder selber leben und dann erleben wir eben auch Befreiung beim anderen. Vergib stets, vorbehaltlos, das ist ohne Rückhalt. Man hat Jesus nicht nur umgebracht, man hat ihn ja auch sehr, sehr ungerecht behandelt. Es gibt Hinweise darauf, dass man ihn als Vielfraß und Weinsäufer bezeichnet hat. Er war in den Augen der Frommen damals eben einfach nicht asketisch genug. Der hat das Leben genossen. Der war bei jeder Party dabei. Sein erstes Wunder war eine Weinvermehrung, ne? Wir wissen das. Wasser in Wein verwandelt. Also, und das hat man ihm vorgeworfen. Schlemmer und Säufer. Freund der Sünder. Und Jesus ist darüber nicht bitter geworden. Er hat vergeben. Ja. Wie ich schon gesagt habe, am Kreuz schließlich auch, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich denke, das mag uns auch helfen. Menschen, die manche Dinge tun, die wissen manchmal nicht, was sie tun. Aber vergib stets vorbehaltlos. Jesus vergibt uns alle unsere Schuld. Wegen Golgatha. Deshalb dürfen wir kommen. Hilf den Leidenden. Das Zweite. Jesus war dafür bekannt, dass er sich Kranken zugewandt. Er hat ja mal sogar Leprakranke umarmt. Ne? Das war von ihm stammt der Satz: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und das hat er mit großer Konsequenz getan, Jesus. Markus berichtet mal, an einem Sabbat in der Synagoge, ein Mann war da mit einer verkrüppelten Hand. Und da heißt es, sie beobachteten genau, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Sie saßen schon da in den und äugten, wird er es tun oder wird er es nicht tun? Jesus hat ihn geheilt und sich den Ärger der Menschen dazugezogen, dass er den Sabbat bricht in ihren Augen, weil man da nicht arbeiten darf. Und Heilung muss ja wohl eine Arbeit sein. Ich weiß es nicht, was der Grund war. Und Jesus sagt ja dann mal, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Wir sind nicht Sklaven irgendwelcher Regeln, sondern es wird deutlich, dass Jesus an dem Leidenden nicht einfach vorbeigeht. Hilf den Leidenden, den Verletzten, den Geschädigten, den Kranken. Hilf den Leidenden. Und die Menschen kamen ja auch, wie wir wissen, zu ihm. Die Menge, Markus 3, Vers 9, war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Weil er nämlich so viele heilte, drängten sie alle, die ein Leiden hatten, an ihn heran, um ihn zu berühren. Es war ein Markus 6, Vers 31, es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Jesus hat den Menschen, den Leidenden gedient. Ich denke, das sollten wir auch nie vergessen. Gott geht nie an Leid vorbei, nie. Er sieht auch unser Leiden. Und hilf den Leidenden, wende dich ihm zu. Ja. Jesus ist auch das Leiden in unserem Leben nicht egal. Letztlich ist ja auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ein Bild auf Jesus, kann man sagen. Denn von dem barmherzigen Samariter heißt es ja, im Unterschied zu den anderen, die nun in dem Gleichnis von Jesus Juden waren, und der Samariter war ja nicht ganz so koscher in seinem Glauben, die sozusagen an vorbeigegangen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und von dem Samariter heißt es, er sah ihn und wurde im Herzen bewegt. Es ging ihm durchs Herz. Das Leid dieses Juden, der aus einem anderen Volk war, dort, das ging nicht an ihm vorbei. Und er half. Und letztlich ist er der Held in diesem Gleichnis und das Vorbild. Hilf den Leidenden. Wenn du Not siehst, geh nicht vorbei. Man kann nicht, manches kann man nicht, aber was man kann, sollte man tun. Und das hat, denke ich, auch dieser Samariter ja getan. Er hat ihn ins Gasthaus geschleppt, es hat ihm Geld gekostet, das war nicht billig. Das mutet uns Gott zu, dass es uns etwas kostet. Aber Jesus, unser Vorbild, der den Leidenden geholfen hat, ihn hat es ja auch etwas gekostet. Vergib stets vorbehaltlos, hilf den Leidenden. Sei geduldig mit den Schwierigen, das Dritte. Ich behaupte mal, dass die Jünger auch irgendwie schwierige Leute waren, die Jesus sich erwählt hatte und seine Freunde nennt. Sie haben zwar keine Revolte angezettelt und sind auch nicht auseinandergelaufen, hilf den Leidenden, ja. Aber wenn wir lesen, dass es auf der einen Seite Zeloten gab, das waren die mit dem Messer im Gewande, die Revoluzer, die Choleriker, die ein Ziel hatten, nach, egal wie, hier die Römer aus dem Land zu jagen, das waren seine Jünger. Zum Teil. Und auf der anderen Seite waren die, die mit den Römern kooperiert haben. Ich denke, ohne Jesus wären die sich vielleicht an die Gurgel gegangen, die Zolleinnehmer und die Zeloten. Das ging gar nicht miteinander. Aber durch Jesus waren sie zusammen. Er hat sie ja gerufen. Es gab immer wieder Rivalitäten. Wer ist hier der Größte? Es ist so, wie soll ich sagen, eigentlich so hilfreich für mich jedenfalls zu sehen, dass die Jünger keine Helden waren, sondern ganz normale. Und auch wenn Jesus uns ruft, ruft er eben ganz normale, aber er hat diesen Anspruch, dass wir miteinander zurechtkommen. Wie begriffsstutzig waren sie? Bis zuletzt haben sie seine Ankündigung zu seinem Sterben nicht verstanden, zum Beispiel. Schwierige Leute. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, seufzt Jesus mal. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Jesus ist sehr geduldig mit seinen Jüngern umgegangen, hat sich vor sie gestellt, hat sie zurechtgewiesen, aber er hat nie gesagt, jetzt ist Schluss. Er hat nie jemanden rausgeschmissen, sondern hat sie getragen und ertragen. Betrachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Ich glaube, dass Gott, dass Jesus unheimlich viel Geduld eben mit uns hat. Davon leben wir ja. Und diese Gesinnung, diese Grundhaltung gehört zum Lebensstil der Gnade, wie ich es einmal genannt habe, der wir uns auch befleißigen sollten. Das Vierte, sei freundlich gegenüber den Gegnern. Gegner oder Feinde. Feinde sind Leute, die mir ans Leben wollen, die mich zerstören wollen. Da kriegt man entweder Angst oder man kriegt die Wut oder man wird gewalttätig. Jesus ist ihnen gegenüber immer fair und freundlich geblieben. Das war damals die politische Elite, die religiöse Elite. In Matthäus 4,23 heißt es, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Da klingt kein Zorn raus, sondern eher Schmerz oder Mitleid. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, mit Gegnern Mitleid zu haben. Wohl nur, wenn wir uns ganz eng an Jesus halten oder an Gott halten und er uns die Augen gibt und wir erkennen, mit ihm möchte ich nicht tauschen. Ja? Menschen, die manchmal uns das Leben schwer machen, ihnen gegenüber freundlich zu sein. So hat Jesus gelebt. Die Jünger fragen Jesus mal, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da ging es darum, dass ein Dorf sie nicht aufnehmen wollte. Und Jesus fragt, wisst ihr nicht, welcher Geist euch bestimmt? Nein, Jesus ist nicht mit dem Schwert auf dieser Erde unterwegs gewesen, überhaupt nicht. Sondern seine Waffe war Liebe. Entwaffnende Liebe. Liebe, die die Menschen, wer es eben wollte, gesehen hat, die anziehend war. Egal ob, ich habe auch schon Menschen erlebt, die Gott den Krieg erklärt hatten, weil sie mit irgendetwas nicht klarkamen. Wir dürfen immer zu ihm umkehren und er nimmt uns an. Freundlich zu Gegnern. Und das Letzte, kümmere dich um die Verlorenen. Jesus hat sich um die Verlorenen gekümmert. Petrus sagt, Jesus zog umher. So wie das hier steht, könnte man das fast deuten, er war so ein Nichtsesshafter, der immer unterwegs war. Also wie ein unruhiger Geist, der nicht an einem Ort gelebt hat, sondern immer zu den Menschen unterwegs war. Und ich persönlich glaube ja, Jesus hätte das gar nicht nötig gehabt. Wenn der sich irgendwo niedergelassen hätte, die Leute wären gekommen. Die sind ja auch so gekommen, weil sich rumgesprochen hat, dass er heilt. Das war ja oft das Erste, was die Menschen gesucht haben. Hilfe in einer Krankheit oder sowas. Aber auch die Botschaft von dem liebenden Vater und von der Versöhnung und von der Vergebung waren Worte, die sie gehört haben, die ihnen wieder Hoffnung gab. Eben auch Hoffnung für Leute, die von anderen abgeschrieben waren. Und trotzdem hat Jesus das nicht getan. Er hat sich nicht irgendwo eine kleine Residenz gebaut. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum hat er das getan? Warum ist er umhergezogen? Und meine Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, ich glaube, es gibt Menschen, die wären nie dorthin gekommen, weil sie das nicht können. Ein blinder Bartimäus, der bräuchte dann jemand, der ihn an die Hand nimmt oder so. Den hat Jesus eben da vor Jericho getroffen, weil er zu den Menschen unterwegs war. Nicht alle haben so vier Freunde, die einen Kranken dann an den Bettzipfeln zu Jesus bringen. Und dann ist es noch so, dass man da gar nicht rankommt, weil da lauter Leute schon stehen oder so. Kümmere dich um die Verlorenen. Ich glaube, Jesus hat sich in dem Sinne um Verlorene gekümmert, als er nie vergessen hat, er war ja zu den Verlorenen des Volkes Israel gesandt, aber im jüdischen Land versuchte er, zu den Menschen zu kommen. Markus 1 ist eine bemerkenswerte Geschichte, finde ich. Markus 1, 37b, 38. Alle fragen nach dir, sagt Jesus. Jesus war am Morgen zum Beten verschwunden und da war schon wieder eine Riesentraube von Leuten und die Jünger sagen, alle fragen nach dir, wo bleibst du denn? Also die Arbeit wartet auf dich, jetzt geht's hier weiter. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann. Denn dazu bin ich gekommen. Das heißt, er lässt sozusagen, er enttäuscht wahrscheinlich sogar Leute und geht einfach weiter. Ich bin nicht nur für die da, die mich suchen, sondern ich bin auch für die da, die mich gar nicht suchen und zu ihnen unterwegs. Jesus kümmerte sich um die Verlorenen. Und ich glaube, dass alle diese fünf Dinge haben ja mit Beziehung zu anderen Menschen zu tun. Vergebung, jemanden, der mir was angetan hat, einem Leidenden, dem ich halt begegne, einem Schwierigen, mit dem ich zusammenlebe oder der mein Nachbar ist oder oder ein Gegner oder eben ein Verlorener. verloren ist ja jeder, der nicht bei Gott ist. Das lehrt mich dieses Gleichnis vom verlorenen Groschen. Jeder, der nicht dort ist, wo er hingehört. Wenn der Groschen nicht im Portemonnaie ist, dann ist er verloren. Und wenn ein Mensch nicht bei Gott ist, dann ist er ihm verloren. Und dann lehrt uns Jesus, gehe ich suchen. Also auch das Schaf. Ne? Er lässt 99 im Stich und sucht das eine. Was anderes soll denn diese Botschaft sein, wenn Jesus sagt, ich bin der Gute, der das eine Verlorene sucht. Und da steht nicht, ich suche eine Stunde oder zwei, sondern bis er es findet. Okay, das ist, kann ganz schön lang sein. Gott ist auf der Suche. Gott sehnt sich, glaube ich, auch danach, in uns, in seinen Kindern, Menschen zu finden, die diese Botschaft, die diesen Lebensstil fortsetzen, dem Verlorenen nachzugehen. Das ist anstrengend, aber es ist der Lebensstil, den wir bei Jesus sehen. Der Lebensstil der Gnade, wie ich es einmal genannt habe. Wenn wir das tun, leben wir im Willen Gottes. Geben wir ein Beispiel dafür, wie Jesus auch war. Das können wir nur in Verbundenheit mit ihm. Aber ich glaube, dass wir es mit ihm wirklich können oder auch tun können. Und da geht es darum, sich dafür zu entscheiden, sich einladen zu lassen. Ich weiß, letztlich ist es auch nur so etwas wie eine Erinnerung. Aber diese fünf Dinge, vielleicht gibt es ja noch mehr, die man dazu zählen könnte, die markant waren für das Leben Jesu, sind letztlich für uns, die wir Jesus nachfolgen, so eine Vorlage, es auch so zu tun. Und wir sollten, wie gesagt, wenn wir Feinde haben, Gegner haben und wir seufzen darunter, zunächst aus allem erst einmal ein Gebet machen und Gott bitten, Herr, zeig mir, wie wir damit umgehen können. Dieser Lebensstil macht diese Welt zu einem Ort, der hell wird. Dieser Lebensstil kennzeichnet etwas von unserem Gott, wie er nämlich ist. Gott ist Liebe, sagt Johannes. Er ist nicht nur manchmal Liebe, er ist Liebe in seinem Wesen. Deshalb liebt er Verlorene, Gegner, Schwierige, Leidende. Und er vergibt. Amen.